Herzlich willkommen, liebe Zuhörer im Coffee and Chainrings Podcast, heute mit einer neuen Episode von den zwei Brüdern auf dem Weg in ihre Saison 2025. Es ist inzwischen März, die Saison hat Fahrt aufgenommen, die ersten Events sind auch schon durchgeführt worden. Ich selbst war in Andalusien, ihr habt es gehört in den anderen Podcasts. Ja, ich bin der T-Racer und bei mir ist mein Bruder der Axel. Hallo Axel.
Grüß dich, T-Racer.
Ja, unser letzter Zwei-Brüder-Podcast, ich habe nochmal geguckt, war veröffentlicht 16.01., also ungefähr 2 Monate her. Und ich glaube, es ist ein bisschen was passiert inzwischen, was wir hier besprechen können. Wie ist es bei dir?
Ja, 2 Monate ins Land gegangen mit viel Arbeit und das strukturierte Training ist leider ein bisschen eingebrochen. Im letzten Podcast weiß ich noch, ich erinnere mich, habe ich gesagt, ja, bin gut in das Join-Training mit der Plattform Join bin ich ja aktiv, gut eingestiegen und konnte die Einheiten so auch durchziehen wie vorgeschlagen. Aber ja, nach der Weihnachtsphase und zurück im Job, wie gesagt, gerade aktuell sehr intensive Wochen, habe ich in der Woche auch mich nicht aufraffen können, die Einheiten zu fahren, die mir Join vorgeschlagen hat. Habe das aufs Wochenende beschränkt. Und dann Samstag, Sonntag jeweils längere Einheiten oder meistens längere Einheiten auf der Rolle, also ausschließlich Rolle durchgezogen und dann bin dann zum Teil mal so 3 Stunden auf der Rolle gefahren oder 3,5. Das ist schon ermüdend und das Sitzfleisch, das findet das auch nicht so richtig gut.
Moment. Du bist 3,5 Stunden auf der Rolle gefahren?
Ja, bin ich.
Wahnsinn. Das habe ich noch nicht geschafft.
Der Kampf gegen sich selbst, ne? Aber wenn man da so ein bisschen Programm hat, dann ist das schon okay. Vor allem, wenn man dann ja auch noch über YouTube oder andere Geschichten auf dem Fernseher laufen lassen kann. Oder Musik auf dem Ohr hat, dann klappt das auf der Rolle eigentlich ganz okay.
Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Also 3 Stunden habe ich zu Beginn meiner Swift-Karriere vor 3 Jahren ungefähr. Da ist man ja heiß und brennt förmlich. Da fährt man jeden Tag ein Rennen, bis man merkt, oh, ist vielleicht nicht so gut. Und dann habe ich aber auch ab und zu mal so 100 Kilometer habe ich mal gefahren. Und das sind dann ja auch, je nach Geschwindigkeit können das auch schon mal 3 Stunden werden oder je nach Strecke. Swift ist ja immer ein bisschen gnädig. Manchmal schafft man es auch in 2,30 oder 2,45. Was machst du da, aber eine Zeitvorgabe sich auszusuchen, um auf der Rolle zu fahren, finde ich total hardcore, weil man ist ja quasi an die Zeit, die rückwärts läuft, aber immer gleich schnell gebunden, während man, wenn man sich eine Kilometervorgabe macht, ja, dann zählt das gefühlt irgendwie schneller runter und man kommt irgendwie positiver gestimmt ins Ziel. Wie vertreibst du dir die Zeit? Mit einer Serie oder, weil sinnvoll irgendwas zu gucken, habe ich noch nicht hingekriegt. Also es kann höchstens irgendwas nebenher laufen, wo man mal hinlinst, aber man kriegt ja eigentlich gar nicht so richtig was mit.
Ja, also Serien gucke ich nicht. Ich mache mir oft mal eine Playlist bei YouTube von so kürzeren Videos, die mich interessieren, die ich dann runterlaufen lasse. Oder ich bin ja im Winter auch in einer Tischtennis-Vereinsgeschichte unterwegs und gucke mir dann auch so Tischtennis-Bundesliga-Spiele an, die nebenher laufen. Da habe ich aktuell so ein Abo bei dem Sportsender Dein. Das vertreibt dann ein bisschen die Zeit. Und bei Join ist das ganz angenehm, da kann man auch mal auf Pause drücken, wenn man dann doch mal das Getränk nachfüllen muss oder noch mal auf Toilette geht. Weil tatsächlich 3,5 Stunden komplett drauf zu sitzen und nur zu treten, das ist dann doch nicht machbar. Ne? Also, dass man dann nur 2-3 Minuten Päuschen hat, ist schon ganz okay.
Da fällt mir die lustige Geschichte ein, lass mich da kurz einhaken, die wir unbedingt hier erzählen müssen, als du die Familie, also mich, meine Familie und unsere Eltern zu deinem Geburtstag eingeladen hast und dann packtest du auf einmal, wir haben es in einem vorherigen Podcast auch schon mal erwähnt, hattest du deine VR-Brille ausgepackt und das virtuelle Tischtennisspiel hochgeladen und dann durfte ich das erste Mal in meinem Leben diese Brille aufsetzen und dann hast du mir diesen linken Pott in der Hand gedrückt und diesen rechten Pott, einmal Schläger, einmal Ball quasi und ich habe dann in deinem Wohnzimmer gestanden und diese Tischtennisplatte mit dem virtuellen Gegner vor mir gehabt und habe mich ziemlich dämlich angestellt, bis ich dann mal einigermaßen Ballwechsel hingekriegt habe und dann ist etwas passiert, was ich eigentlich nicht für möglich gehalten habe, aber man ist dann so drin im Game auf einmal. Und ich habe ja nur 5 Minuten vielleicht gespielt. Also 10 Punkte oder so, keine Ahnung.
Ja.
Du erinnerst dich. Und ich habe es ja nicht gesehen, weil ich die Brille auf hatte, aber ich glaube, du warst ziemlich entsetzt. Es ist also so, dass die Tischtennisplatte ja wie in echt vor einem steht. Und was macht man, wenn man aufhört, Tischtennis zu spielen? Man legt Ball und Schläger vor sich auf die Platte. Und genau das habe ich gemacht.
Und ich habe gesehen, wie es senkrecht nach unten fiel.
Und es macht der Rabolla und das Ding, die beiden Pots, die ja nun auch nicht billig sind, sind auf den Fliesen gefallen. Und ich habe deinen entsetzten Schrei gehört. Ja.
Das ist also, zum Glück alles heile geblieben.
Ist nichts kaputt gegangen. Die sind dann
doch robust.
Ja. Ja, man ist tatsächlich, man schaltet die Realität aus. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja, alle Anwesenden, ich meine, ich habe da ja dann diese Verrenkungen gemacht in deinem Wohnzimmer und alle anderen sehen ja nicht, was ich sehe, sondern die sehen ja nur den Typen, der da ungelenk versucht, virtuell Tischtennis zu spielen. Und natürlich war die Erheiterung groß, als das Werkzeug zu Boden fiel. Und dann ist unser Vater mit der Brille losgezogen und was soll ich sagen? Ihm ist genau das Gleiche passiert.
Naja, ich glaube, es war kurz davor.
Wir konnten es allerdings, weil wir es, also wir haben den Ansatz gesehen und konnten dann gleich einschreiten und ihn warnen. Aber es ist interessant gewesen, auf jeden Fall. Genau. So viel dazu. Also eine kleine Side-Story, die vielleicht auch bei unseren Zuhörern für Erheiterung sorgt. Das war sehr witzig.
Ja, also Tischtennis und Radfahren ist übrigens, glaube ich, auch eine sehr gute Ergänzung. Gerade ganz aktuell, Timo Boll, ich glaube, fast jeder dürfte ihn kennen, der über 20 Jahre, glaube ich, sogar beste deutsche Spieler oder weltweit bekannteste deutsche Spieler auch. Der hat jetzt seinen Rücktritt erklärt und hatte jetzt seinen Abschied in Düsseldorf, wo er seit auch über einem Jahrzehnt schon unterwegs ist. Und zudem weiß ich aus anderen Podcasts, dass der auch auf Swift regelmäßig unterwegs ist. Ob er auch im echten Leben draußen fährt, das weiß ich nicht, aber zumindest soll er auch Swiften.
Wir haben ja, glaube ich, auch noch einen zweiten deutschen erfolgreichen Tischtennisspieler, der ein bisschen jünger ist, weil es ist auch nicht schwierig, jünger zu sein im aktiven Tischtennissport auf Weltniveau als Timo Boll, Dimitri Ovtcharov. Da habe ich allerdings gehört, das ist übrigens ja ein Gewächs hier bei uns aus der Gegend, aus Hameln, und da habe ich aber die Gerüchteklage gehört, dass der gerade so ein bisschen zu kämpfen hat mit Motivation oder so. Weiß nicht, bist du da auch im Bilde?
Ja, natürlich, verfolge ich. Der kann sich sehr gut motivieren für große Turniere. Da ist er wirklich auch on point fit und liefert gute Leistung ab, auch wenn es gegen die Chinesen nicht reicht, muss man mal ganz klar sagen. Aber das sind Matches, da kann man richtig mitfiebern und ganz aktuell hat er so ein kleines Formtief. Er spielt diese Saison wieder in der Tischtennis-Bundesliga, das hat er jahrelang nicht getan, in Fulda, wo unter anderem auch Ruven Filus spielt, der übrigens auch bei uns aus der Ecke kommt. Und die Hinrunde hat er, glaube ich, kein Spiel verloren und jetzt in der Rückrunde steht er nicht so gut da. Da hat er so ein kleines Formtief, woran es auch immer liegt. Da wird er aber auch wieder rauskommen. Der ist allerdings auch schon Mitte 30, also insofern hat er auch nicht mehr ganz so viele Jahre.
Ja, wie alt ist Timo Boll? Der ist so über 40, ne?
Ja, es müsste jetzt 43 sein, glaube ich. 42, 43.
Ja, großen Respekt, Leistungssport im Weltklasseformat bis in das Alter, auch in Anführungsstrichen, wenn es dann nur Tischtennis ist. Aber ich habe es ja selber auch mal eine Zeit lang gespielt, aber das ist schon 35 Jahre mindestens her. Das würde ich jetzt möglicherweise auch nicht mehr so gut wegstecken mit diesen ganzen Scher-Belastungen im Knie, in der Hüfte, im Rücken und unter Umständen auch Schulter, wobei ich das gar nicht so genau weiß, ob die Schulter beim Tischtennis auch so hoch belastet ist.
Kann ich ganz aktuell bestätigen. Ich glaube, man kann es sehr lange betreiben. Wir haben also auch 80-Jährigen im Verein. Natürlich nicht mehr so behende wie die Jüngeren. Aber Schulter ist ein Problem, je nachdem, wie schwer der Schläger auch ist. Und aktuell habe ich auch ein bisschen Schulterprobleme. Ja, das ist so. Aber der Rest ist eigentlich top. Also durch die Rumpfrotation stärkt man dann natürlich auch die Muskulatur. Und ich habe deutlich weniger Rückenprobleme als vorher. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift.
Gehen wir wieder zurück in unsere andere Kernkompetenz in Richtung Hobbyradsport.
Genau. Hobby-Rad. Ich war noch bei Join. Ich wollte noch kurz dazu was sagen.
Ja.
Also es hält mich zumindest am Wochenende ran, dass ich diese längeren Einheiten fahre. Man braucht ja so ein bisschen Druck und Motivation, das dann auch zu tun, weil sonst würde ich es wahrscheinlich nicht so machen. Was aber für mich nachteilig ist bei Join, ist, dass eigentlich Einheiten, die vorgeschlagen werden, mir eher so vorkommen, als wären sie für draußen konzipiert. Man hat da keine Varianz in der Trittfrequenz, zumindest ist mir das bisher nicht vorgeschlagen worden von Join. Und das macht es über die Dauer natürlich schon anstrengend und ermüdend, weil man relativ wenig Wechsel hat. Das sind oft sehr lange Intervalle, die man da fährt. Man hat eine lange Aufwärmphase, man hat, je nachdem, welches Programm man fährt, man kann auch kürzere VO2-Max-Intervalle dann zwischendrin drin haben, aber teilweise fährst du dich eine Dreiviertelstunde lang warm. Dann kommen die intensiveren Einheiten, dann hast du nochmal eine halbe Stunde zwischendrin, die du durchkurbelst, dann nochmal einen Intervallsatz und dann nochmal eine halbe, Dreiviertelstunde ausfahren. Das ist schon lang für eine Rolle, muss man sagen. Wenn da nicht noch von der Trittfrequenz mal irgendwie ein bisschen was reingebracht wird an Varianz.
Finde ich persönlich allerdings sehr sympathisch, weil bekanntermaßen, ich trainiere ja mit Enduco. Ich hatte es für 3 Monate abgeschlossen und verpennt, das Abo dann nach 3 Monaten auch zu beenden. Und zack, wurden mir nochmal für 3 Monate die Tantiemen abgebucht. Jetzt bin ich also weiterhin dabei und da gibt es da diese Trittfrequenzvariationen, die damit eingebaut werden und ich hasse sie. Also ich mag das überhaupt nicht. Ich finde das einfach störend, weil du kriegst bei Enduco immer eine Range von bis und wenn es dann auf Swift oder ich weiß nicht, ob es bei anderen Programmen auch ist, wenn du das Programm überträgst, dann hast du eine irgendwo in der Mitte festgelegte Frequenz, die mir eigentlich nie passt. Und dann hast du halt plus minus 5 hast du ja bei Swift dann immer, bis er anfängt zu meckern.
Ja, aber früher, ich bin ja jetzt schon 2-3 Jahre nicht mehr bei Enduco, da konntest du dann ja sagen, okay, die Einheit will ich jetzt nicht auf der Rolle fahren, sondern draußen. Und dann hat er dir das ohne diesen Trittfrequenzanhalt die Einheiten konzipiert.
Das ist interessant, das kann ich mal gucken, ob das, wenn ich die Einheit quasi auf draußen geplant habe und sie dann aber auf die Rolle transportiere und Enduco das nicht sage, ob das einen Unterschied macht. Früher ist es tatsächlich auch so gewesen, dass wenn man denselben Inhalt, Trainingsinhalt bei Enduco dann switcht von Rolle auf Mountainbike, jetzt auf Gravel oder auch auf Rennrad, dann war meistens ein deutlicher Unterschied in der Zeit,
ja,
die angesetzt wird, festzustellen. Also auf Rolle war es meistens am kürzesten. Deutlich kürzer, also wenn wir von 1,5 Stunden Rennradtraining oder Mountainbike-Training ausgegangen sind, hat das beim Switch auf die Rolle vielleicht noch 1,05 Stunden oder so dann gegeben. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Das bleibt bis auf 2-3 Minuten, die vielleicht gestrichen werden, gleich.
Ja, haben sie wohl ein bisschen das Programm modifiziert.
Ja. Aber ansonsten gefällt mir das ganz gut. Das ist immer, wobei ich nehme das ja auch immer nur als Empfehlung, weil also A und O, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Man darf das Körpergefühl nie außer Acht lassen und das Training ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, sondern vielleicht so in etwa den Inhalt, also wenn es eine VO2-Max-Einheit ist, dann switche ich nicht unbedingt auf eine Grundlageneinheit, dann bleibe ich da, aber ich passe das schon so nach Gefühl auch an. Und wenn ich dann eine Rolleneinheit habe, die ich auch nach draußen verschiebe, weil es schönes Wetter ist, ja, dann ist natürlich schwierig. Draußen VO2-Max-Intervalle zu fahren, gerade auf dem Mountainbike, ist schwierig. Ich finde das schwierig. So im Gelände. Und da passen dann natürlich die Trittfrequenzvorgaben unter Umständen überhaupt nicht. Weil man beim Mountainbike trete ich grundsätzlich weniger Frequenz. Warum auch immer. Naja.
Hast du da auch längere Kurbeln?
Das ist ja ein Thema, was auch gerade wieder ganz aktuell ist. Das sind ja jetzt kürzere Kurbeln, sind ja jetzt angesagt. Ne? Die gehen ja bis auf 150 Millimeter teilweise runter.
Es ist, glaube ich, immer noch kontrovers.
Ja.
Die einen sagen, es muss unbedingt kürzer werden. Die anderen sagen, ach, über die Jahre wird sich das wieder normalisieren und dann fahren wir doch wieder alle 172,5. Aber ich habe, glaube ich, schon immer auf dem Mountainbike 175. Das ist, glaube ich, der ewige Standard. Und auf dem Rennrad habe ich schon immer 172,5. Also ich habe da bisher noch nie diese Anpassung zu den kürzeren Kurbeln bisher vorgenommen. Auch wenn es mich schon reizt, das mal auszuprobieren. Aber gut, ich meine, auf welchem Niveau bin ich unterwegs? Also insofern geht es auch so.
Also auf dem Mountainbike eine kürzere Kurbel zu fahren mit den inzwischen ja so tief liegenden Tretlagern ist manchmal ja gar nicht so verkehrt, weil in Andalusien ist es jetzt auch wieder so gewesen. Ich fahre ja 175er Standard, genau. Kurbel auf dem Mountie. Weil ich habe das auch nie kürzer gemacht, weil ich habe ja so lange Beine. Aber man setzt dann doch ab und zu mal im technischen Gelände mit dem Kurbelarm unten auf. Gerade wenn man das Fahrwerk offen hat und auch ordentlich im Seck steht oder fährt, dann ist mir das also öfter passiert. Und das ist unangenehm. Ich mag es nicht. Ob da eine 2,5 oder 5 mm kürzere Kurbel dann ausreicht, um das zu vermeiden, weiß ich nicht. Und beim Rennrad, ja, Standard 172,5er, ne?
Ja, genau.
Wobei ich jetzt angepasst habe, ich habe ein Angebot wahrgenommen, habe mir eine Red-Kurbel geholt und die war relativ günstig. Also ein OEM-Ding ohne Verpackung und ich glaube, das ist eine 175er sogar.
Oh.
Ich glaube, das macht's nicht aus.
Deswegen war die wahrscheinlich so günstig, weil das fährt jetzt keiner mehr. Hat irgend so ein Profi-Team aussortiert?
Nee, das war von einem renommierten Online-Store. Ich hatte vorher bei Kleinanzeigen geguckt, wie ich das so häufig mache. Und dann habe ich da auch eine gefunden. Und dann habe ich den angeschrieben, ganz nett, einfach so. Und habe gesagt, ey Junge, deine gebrauchte Kurbel würde ich gerne nehmen. Weil das war nämlich eine 172,5er. Aber die wollen dann ja häufig auch so Mondpreise haben. Und dann habe ich einfach nur gesagt, Preisvorstellung, die ist nicht realistisch und dann war er beleidigt und hat gesagt, dann kauf doch eine in einem Online-Shop, wenn die genauso viel kostet. Und dann habe ich das halt auch gemacht. Na?
Ja, muss auch manchmal so einen Rat befolgen.
Ja, genau. Danke für den Rat. Jetzt habe ich eine neue mit Garantie. Super.
Also so ähnlich wie mit den Breiten von den Rennradlenkern. Also ich glaube, Räder, die neu verkauft werden, die haben ja im Regelfall auch 42, 44 Zentimeter Breite. Je größer der Rahmen, dann auch noch 46 vielleicht. Und da ist der Trend ja auch zu deutlich schmaleren Lenkern. Und dem Trend bin ich gefolgt. Ich habe jetzt einen 38er Lenker. Und ich fühle mich mit dem tatsächlich sauwohl. Also das ist deutlich angenehmer als den 42er vorher.
Ich bin mal eine Zeit lang 44er gefahren, aber ich glaube, aktuell habe ich 42er drauf. Ich finde, das muss auch immer irgendwie zur Schulterbreite passen. Sonst engt man sich so in der Brust so ein. Mir hat mal einer gesagt, wo ich mal vor ganz vielen, vielen Jahren ein Mountainbike custom aufbauen lassen habe von so einem Schrauber, so einem Freak. Und der hat gesagt, nimm nicht einen zu schmalen Lenker, weil sonst kannst du ja gar nicht atmen. Ne? Mach den Lenker breiter. Und das war aber noch zu der Zeit, wo wir tatsächlich 52er Ritchie WCS gefahren sind. Und dann bin ich tatsächlich damals auf einen 64er oder 65er umgestiegen. Weiß ich noch, das war Easton Monkey Light hieß der, so ein Riser. Oh ja, und inzwischen fahren wir ja deutlich über 70, ne? Und die Entwicklung ist halt in die Richtung gegangen und man hat ja auch mehr Kontrolle mit einem breiteren Lenker. Und beim Rennrad finde ich das aber auch so. Also 38 finde ich krass.
Ja, ich bin nun auch nicht so breitschulterig wie du, ne? Ich hatte vorher auch noch, ich glaube, das war ein 36er sogar, nur zumindest oben im Obergriff. Der war mir nicht so passig. Aber jetzt der 38er, da denke ich, warum habe ich das nicht schon immer gemacht? Also das war richtig passend.
Das ist jetzt Zufall, dass wir in das Thema eingestiegen sind, aber ich habe gerade heute ein Paket aufgemacht. Ich habe mir nämlich einen neuen Mountainbike-Lenker bestellt. Und zwar für das Ghost Fully. Da hatte ich bislang einen Tune-Turnstange drauf, ein Flatbar. Und ich habe aber in letzter Zeit immer das Problem gehabt, dass die Handgelenke so stark abgewinkelt sind, weil der so wenig der hat 8 Grad Rückbiegung, also gar nicht so wenig eigentlich, aber irgendwie ist mir das inzwischen, ich weiß nicht, was sich verändert hat. Ich habe mächtig Handgelenkschmerzen also so außen an dem Handgelenksknöchel da so gehabt und jetzt habe ich mir einen anderen Lenker bestellt, der hat 13 Grad Rückbiegung und da war ich gerade heute Nachmittag mit beschäftigt, den zu installieren. Ich habe es nicht ganz geschafft, weil dann andere Dinge, andere Verpflichtungen dazwischen kamen. Ich bin mal gespannt. Also der ist
und
schon
wie
deutlich.
Breit?
74. 74 okay. Zentimeter. Das ist so meine Standardbreite. Ne? Also der ist zufällig, würde auch 76 fahren, aber der war jetzt zufällig. 74 ist von Bike Ahead. Und ich habe auch die E-Bike-Variante genommen. Die ist nämlich dann für 110 Kilo freigegeben und nicht die normale Variante für oder für 120 statt für 100, ich weiß jetzt nicht mehr. Also der ist aber relativ leicht. Ich bin mal gespannt. Ich werde berichten. Es ist interessant, dass wir gerade auf dieses Thema kommen, Lenkerbreite. Rückbiegung finde ich da jetzt inzwischen vielleicht sogar wichtiger als die Breite.
Das ist ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, je breiter der Lenker, also gerade im Mountainbike-Sektor, desto mehr musst du ja im Grunde diese Rückbiegung haben, weil du ja deine über deine Schulterbreite hinausgreifst. Beim Rennrad ist es ja, hat es die Industrie eigentlich auch so gemacht. Die haben die Lenker zum Teil nach zum Körper hin gebogen. Aber wenn du mal deine Hände vor deinen Körper führst, dann greifst du da genau anders. Sondern da müsste die Biegung des Lenkers eigentlich einen Tuck nach vorne gehen, um da die anatomische Position der Hände zu fördern.
Du hattest, glaube ich, mal so ein Synthase mit einer Rückbiegung, ne? Auf irgendeinem Bike.
Ja.
Das war so ein Ergonomie-Ding. Der war cool, der Lenker. Und genau, aktuell diese Aero-Lenker jetzt, wenn du die siehst beim Specialized oder so oder bei den teuren Rädern, die sind ja quasi wie so nach vorne gepfeilt. Also
ja, aber das genau das folgt der Anatomie. Wenn du schmaler als deine Schulterbreite deine Hände führst, dann hast du eben nicht die nach außen Biegung, sondern eher eine nach vorne Biegung.
Ja, und ich denke, ich habe auch so einen auf meinem Gravel drauf und denke jedes Mal, wenn ich Oberlenker fahre, irgendwie muss ich meine Schultern oder die Ellenbogen so nach außen drehen. Es hat mir bislang keine Schmerzen gemacht und es war auch nicht unangenehm, aber das kann natürlich daran liegen, was du sagst.
Ja gut, du bist dann vielleicht nicht mehr so aerodynamisch, weil du automatisch die Ellenbogen ein bisschen ausstellst. Ja, das wäre bei einem nach hinten gekröpften natürlich anders. Da würdest du die Ellenbogen automatisch eher an den Körper nehmen.
Ja, genau. Aber das ist ja genau das Gegenteil zu dem breiten Mountainbike-Lenker. Der ist nach vorne, hat eine Vorbiegung von was weiß ich wie viel Grad und der Mountainbike-Lenker hat eine Rückbiegung. Und trotzdem ist es dann noch nicht genug bei mir gewesen jetzt. Hm. Zumindest auf dem Ghost. Auf den anderen Rädern habe ich Lenker mit einer ähnlichen Rückbiegung, da komme ich komischerweise ganz gut klar. Also da ist das Ghost hat aber auch 53 Zentimeter Reach, also das ist extrem lang. Vielleicht hat das was damit zu tun, ich werde es mal testen. Ich habe nämlich meine alte Liebe wieder gefunden da auf dem Ghost, also ich fahre das momentan echt gerne.
Aber du warst doch mit dem Nikolai in Andalusien.
Genau, in Andalusien war ich mit dem Nikolai und das war auch die absolut richtige Wahl.
Aber man muss ja alle Pferdchen im Stall mal bewegen, ne?
Ja, das ist ja mein Trainingsrad, ne? Also ich trainiere da ja gerne mit dem Ghost auch und aber Schmerzen in den Handgelenken bekommen und dann immer bewusst irgendwie die Ellenbogen nach außen zu stellen und die Schultern nach vorne zu drehen, das will ich nicht. Also ich will das jetzt mal anders testen, mal gucken, was das Ergebnis sein wird. Ja, genau, Lenker, genau, hatten wir nicht auf dem Zettel, sind wir einfach mal so abgebogen. Cool.
Ja. Wo wir gerade beim Abbiegen sind oder noch beim Lenker. Ich habe mir auch was bestellt, war nämlich ein Spontankauf. Eigentlich brauche ich es auch gar nicht. Ich habe mir SRAM Rival Access Bremsgriffe, also Rennradbremsgriffe mit dem Bremssattel gekauft. Die waren nämlich in einem Online-Shop auch in einem Angebot, wo ich sage, ey, da kannst du jetzt nicht dran vorbeigehen, weil du ja vielleicht nochmal irgendwann aus deinem Hardtail ein Gravel-Hardtail machst, also sprich auch mit Rennradlenker.
Ich wollte gerade sagen, du fährst doch auf deinem Rennrad und du hast ja eigentlich nur ein Rennrad auf die Straße, für die Straße, das andere steht ja auf Rolle, aber ist auch egal, du hast an beiden Shimano.
Ja.
Okay.
Ja, aber an dem Angebot konnte ich nicht vorbei.
Ja.
Das war auch ein großer Online-Shop, jeder wird ihn kennen und das Angebot war auch so ein Angebot des Tages letzte Woche und da habe ich einfach... Bin ja nicht so für Spontankäufe, aber das habe ich mir in den Warenkorb gepackt und
ja, du verfügst auf
Buying geklickt.
Du verfügst durchaus über eine gut gesteuerte Impulskontrolle, das im Gegensatz zu mir. Ich habe das auch gesehen, aber da ich ja eh Rival-Fahrer bin, habe ich da keinen Anlass gesehen, wobei ich auf dem Graveler ja vorm Winter umgerüstet habe von Apex mit Seilzug jetzt auf Apex AXS und wenn es dieses Angebot von Rival gegeben hätte, hätte ich die auch genommen. Wobei, ich glaube, da ist haptisch nicht so viel Unterschied.
Ja.
Aber
ja,
cool.
Hab ich die erstmal und muss mal gucken, was ich dann damit mache. Also die werden jetzt halt nicht den Weg, ich habe auch kurz überlegt, aber die werden den Weg nicht ans Rennrad finden. Da wird erstmal die Shimano-Gruppe dranbleiben, beziehungsweise kommen wir dazu vielleicht auch noch, baue mir gerade einen neu erworbenen Rahmen auf mit der Gruppe, die ich schon hatte. Und die SRAM Access, die wird dann bei Zeiten, denke ich, am Hardtail landen.
Also du willst tatsächlich dein schickes Hardtail, dieses race-orientierte rote Hardtail, dann mit einem Rennlenker versehen.
Ja.
Okay, also dieser neue Trend, der jetzt über Desert Dash oder Leadville 100 oder auch andere Gravel-Geschichten so entstanden ist, weil viele Profis das mittlerweile fahren, Mountainbike-Hardtail oder teilweise auch Fullies und dann umgerüstet aus aerodynamischen Gründen auf Rennlenker, um sich dann im wirklich etwas raueren Gelände, wo entweder Gravel nicht zugelassen sind, weil es ein Mountainbike-Rennen ist oder weil Gravel vielleicht einfach nicht komfortabel genug ist, schnell genug, jetzt der Umstieg vom Mountainbike auf den Rennlenker. So ein Ding willst du dir zusammenbauen. Früher hat man da Monstercrosser oder so zugesagt.
Den Gedanken habe ich schon lange, auch letztes Jahr schon immer gehabt, aber wusste nicht oder wollte nicht zu viel investieren. Ne?
Ja.
Weil man ja dann auch nicht weiß, wie funktioniert es denn letztendlich oder ob man dann doch wieder zum breiten Lenker zurückgeht. Aber du hast es genannt, Desert Dash. Ich habe hier unweit von mir wohnt einen Nachbarn, der hat einen Kumpel, der war letztes Jahr im Dezember, findet dieses Rennen statt in Namibia, der war dort als Viererteam. Und hat mir dann natürlich auch einen Link geschickt zu der entsprechenden Präsentation im Internet zu diesem Rennen. Und da habe ich dann diesen Bekannten auch gesehen tatsächlich. Der ist da, ich weiß gar nicht, in einer halben Sekunde ist er da auch vertreten in diesem 20-minütigen Video. Und tatsächlich waren da recht viele mit diesen teilweise Fullies mit Rennradlenker oder Gravellenker, teilweise Hardtails mit Gravellenker, war das Ganze aufgebaut und ich muss schon sagen, irgendwie fand ich das geil. Also ich fand die optisch stark. Das hat mir richtig gut gefallen. Und ja, das hat natürlich diesen Impuls, den ich vorher schon mal hatte, noch ein bisschen bestärkt. Und jetzt gab es das Angebot und ich habe gesagt, okay, dann hast du das erstmal und kannst es auf relativ einfache Weise, jetzt muss ich nur noch den passenden Lenker für so ein Rennrad-Gravel oder Mountainbike-Gravel finden und erwerben.
Ja, das Problem ist ja bei den Mountainbikes, dass sie im Vergleich zu den Rennradrahmen oder auch zu den Gravelrahmen einen unfassbar langen Reach haben, den ja Straßenräder oder Gravelräder nicht haben. Und dann hat man das Problem, dadurch, dass der Lenker an sich ja auch nochmal Reach nach vorne hat zu den Bremsgriffen, das wird schon eine ganz schön lange Kiste. Da muss man mit dem Vorbau tricksen. Ne? Und ja, den muss man auch ganz schön tief kriegen. Sonst ist nämlich der Stack zu hoch, weil bei Mountainbike der Stack ja auch häufig höher ist als bei anderen, bei den Rennrädern. Ich bin gespannt, wie das mit dem
richtig ist ein Projekt, allerdings jetzt nicht Priorität 1, sondern da ist jetzt erstmal Umbau Rennrad angesagt. Aber man braucht ja auch entfernte Ziele.
Jetzt bin ich aber am Überlegen, ob die Arrival-Bremse, die ist ja mit den Bremszangen hinten auch, ob das Post-Mount-Standard ist oder ob das Direct Mount ist.
Nee, die Rivalbremse hat auch Flat Mount.
So heißt es, ne? Genau.
Genau. Und dann passen natürlich die bei mir aktuell noch Shimano-Bremsanlagen nicht dran, die ich auf dem Hardtail habe. Das Einzige, was passt, ist das Access-Schaltwerk, was schon dran ist. Und der Rest muss natürlich dann auch angepasst werden.
Das heißt, du müsstest dir dann auf jeden Fall Mountainbike-Bremszangen besorgen, die an den Rahmen passen und an die Gabel. Ne?
Von SRAM, genau.
Oder gibt es da Adapter inzwischen von Flat Mount auf.
Oh, das weiß ich tatsächlich nicht.
Post-Mount heißt das dann, ja. Ne? Ja, ich glaube, das gibt es. Das wäre wahrscheinlich die kostengünstigste Variante. Weil
das stimmt.
Du wirst sicherlich mit dem Bike dann nicht die Trails im Dice darunter rocken, sondern das ist dann ja eher so.
Das mache ich ja mit dem Hardtail eh nicht.
Genau.
Da ist ja auch so ein Triathlon-Aufsatz drauf, also so ein Aero-Aufsatz. Und insofern ist das ja mehr so das All-Day-Rad.
Okay.
Mit dem ich letzte Woche, also ich habe ja gesagt, ich war nur auf der Rolle unterwegs, ich muss mich korrigieren, letztes Wochenende gutes Wetter gewesen, ich war das dieses Jahr zum ersten Mal draußen trainieren, Samstag und Sonntag, am Samstag auf dem Mountainbike, ja, im Fully im Deister und am Sonntag auf meinem Gravel Hardtail mit breitem Lenker ich glaube fast 80% Wege, die ich nicht kannte. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ne, es wird ja auch langsam Zeit, denn in weniger als, was haben wir denn heute? Heute ist der Mitte März, Ende März, es sind noch 2,5 Wochen, dann fliegen wir beide Richtung Mallorca und wollen da einen schönen Trainingsblock auf der Straße setzen. Naja, und da muss man ja wenigstens mit so einer gewissen Grundform irgendwer hat mal geschrieben oder in den Empfehlungen wird ja gesagt, also so mit 1000 Kilometern sollte man da schon mal anreisen, ne?
Die habe ich gerade genau zusammen. Also du warst wahrscheinlich 2 oder 3 schon. Stimmt. Ich habe vorhin in Strava geguckt. Ich habe dieses Jahr 987 Kilometer. Also inklusive Rolle, ne?
Ja. Also, ja, und da hast du da deine komischen Pendelfahrten auch mit drin, ne? 4-mal die Woche zum Tischtennis, 3 Kilometer hin und zurück.
Nee, da bin ich ja über den Winter mit dem Auto hingefahren.
Ja, okay. Ja, tatsächlich, ich habe ein bisschen mehr Kilometer und ich habe auch schon die ersten längeren Einheiten nach unserer Andalusien-Geschichte gefahren. Also ich muss sagen, für Februar 5-Stunden-Etappen in Andalusien auf dem Mountainbike, das war schon knackig. Das hat zwar gut geklappt, also das Training über den Winter scheint wirklich gut und erfolgreich bei mir gewesen zu sein. Insbesondere, weil ich von Infekten verschont geblieben bin. Ich glaube, das macht es am meisten aus, wenn man so konsistent durchtrainieren kann. Da muss man, glaube ich, auch gar nicht so sehr immer auf die Effektivität achten, sondern es einfach über die Quantität, die man so dann macht, ohne die Krankheiten und wieder Einstieg und so weiter. Das macht dann schon ordentlich was aus. Und was wollte ich sagen? Ach so, genau, jetzt letztes Wochenende war ja so schönes Wetter. Und das habe ich dann auch genutzt. Da bin ich dann nämlich mit meinem Graveler einmal zur Uroma nach Löhne gefahren und wieder zurück. Das waren dann so 125 Kilometer. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich unterwegs den Tobi getroffen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der mit seinem Renner unterwegs war. Wir sind dann ein Stück zusammengefahren. Und da habe ich dann festgestellt, okay, das war schon knackig, wenn ich mit dem Graveler fahre und der Rennerfahrer fährt seine Geschwindigkeit und ich versuche mitzuhalten. Vor 4 Wochen ungefähr haben wir uns zufällig getroffen, da war ich mit dem Mountie unterwegs im Schnee und er war mit dem Fatbike unterwegs, da war die Situation genau andersrum. Und dann haben wir uns verabredet, also ich war dann so ungefähr 5 Stunden unterwegs am Samstag für die 125 Kilometer ungefähr. Das tat gut, das hat Spaß gemacht und ich war relativ fresh hinterher sogar noch. Manchmal hat man ja, wenn man so diese langen Dinger fährt, gerade auch alleine, so ein Überlastungsgefühl im Körper, ne? So, als ob sich so ein Infekt einschleicht. Kennst du das? So ein bisschen Kopf drücken. Meinst du,
wenn du danach zu Hause bist?
Genau,
und dann,
wenn du danach
dann
zu Hause bist.
Merkst du hast so innere Hitze noch.
Ja, so innere Hitze.
Du bist ein bisschen erschöpft.
Erschöpfung, so ein ganz merkwürdiges Gefühl. Also dann, man merkt, dass der Körper nacharbeitet, was man den Tag über geleistet hat. Das hatte ich am Samstag nicht. Und dann hat der Tobi mir erzählt, wo ich am Sonntag noch eine Runde fahren wollen. Und dann habe ich mich da der Gruppe angeschlossen und dann sind wir fast 150 Kilometer mit dem Renner gefahren. Und da muss ich sagen, das war die erste Rennerrunde. Den habe ich also dann morgens von der Rolle geschält und habe den fertig gemacht. Und dann merkte man auch ganz deutlich den Unterschied zum Graveler, ne? Also so Rennradfahren ist ja unfassbar schnell. Also so mit einer Leichtigkeit fährt man da Geschwindigkeiten jenseits der 30 km/h und mehr. Das war mega cool. Und dann war ich dann schon wieder 5 Stunden unterwegs und habe dann quasi das Wochenpensum, was ich eigentlich so fahre, ja, fast verdoppelt. Ne? Also das war ein richtig cooles Wochenende. Muss aber auch muss da ehrlich sein. Diese Woche war ich bislang wenig produktiv. Also ich bin ganz schön im Arsch.
Ja, aber ich glaube, das tut dir gut. Ne? Ich meine, du hast das Andalusia Bike Race mit einer Woche im Körper und hast dann letztes Wochenende 2 lange Einheiten gefahren, dann braucht man vielleicht auch erstmal so ein bisschen Pause, um nachher gestärkt daraus wieder hervorzugehen. Aber ganz kurz noch, Detlef war auch dabei, oder?
Ja, richtig.
Am Wochenende.
Genau. Ganz genau.
Ja, dann insofern auch dorthin schöne Grüße.
Ja, genau. Genau, dann kam jetzt der Wetterwechsel dazu. Es ist ja jetzt diese Woche deutlich kühler und ich hatte auch einfach keinen Bock draußen jetzt Rad zu fahren, weil es einfach viel zu kalt ist.
Ja.
Da bin ich verwöhnt jetzt. Insofern, Mallorca kann langsam kommen. Wobei es da ja zurzeit auch fresh ist und ich glaube, es regnet auch ganz schön da unten.
Es kann es meinetwegen auch alles tun und wenn wir dann da sind, muss es wieder schön sein und blühen.
Ja, genau.
Also,
genau.
Da drücken wir natürlich auch Markus Kranz die Daumen, der, ich glaube, die Woche vor uns dann da ist, dass es dann auch schon wieder schön ist.
Wir fliegen hin, sind dann quasi noch einen Tag überschneidend da und dann fliegt er zurück, genau. Also wir werden uns auch nicht sehen wahrscheinlich, weil wir sind ja auf der Seite von Palma und Markus ist in Alcudia, soweit ich weiß. Das werden wir nicht schaffen.
Wir kommen ja auch erst abends an.
Ja.
Und haben am Folgetag die Räder und dann fliegt er schon zurück, meine ich.
Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir von unserem eigentlichen Plan, dass wir haben ja überlegt, ob wir unsere eigenen Räder mitnehmen. Sind wir jetzt abgerückt aus verschiedenen Gründen und haben uns entschieden, wir werden uns vor Ort, wie die letzten Jahre ja eigentlich immer, Räder leihen.
Ja, richtig, machen es aber in dem Fall doch ein bisschen anders, weil wir nicht bei unserem alteingesessenen Radvermieter buchen, sondern jetzt mal einen anderen genommen haben. Wir waren ja sonst immer bei Fred Rompelberg. Auch kann man auch empfehlen. Hatten wir immer gute Räder, waren immer zufrieden. Und wenn was war, wurde es getauscht. Alles easy. Jetzt sind wir bei Quintana. Ciclos Quintana heißen sie, glaube ich. Auch unweit unseres Hotels. Eine Querstraße weiter.
Ach, ist das der, wo wir schon mal eingekauft haben in der Vergangenheit? Mit dieser grünlichen.
Ja.
Genau. Ach, der ist das, okay. Ja,
hättest du das gewusst, ne? Hättest du da doch nicht gebucht.
Doch, nee, jetzt bin ich in Segel. Ja, ist ja wirklich nicht weit weg. Ist ja fußläufig in 5 Minuten erreichbar. Genau,
aber wenn überhaupt. Wenn überhaupt 5 Minuten, genau.
Ich habe mir ein Merida-Bike geliehen, ein Rennrad. Bin gespannt, bin noch nie Merida gefahren.
Hast du dir nicht einen Cannondale geliehen?
Was?
Nee. Ich habe mir Merida geliehen.
Moment.
Hast du auch Merida? Ich dachte, du warst bei Cannondale. Du wolltest doch unbedingt das Super Six fahren. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung?
Ja, aber du hast mich ja überzeugt, dass ich so viel Geld nicht ausgeben muss. Warte, ich gucke mal gerade rein.
Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung.
Merida Sculptura 4000 Disc 12 Speed, Größe XL steht hier. Glückwunsch.
Ja, okay, hast du doch das genommen. Genau, und ich habe das Merida Reacto genommen. Was eigentlich ein bisschen aero geformter ist und mir, also in Größe L, das war das Problem, es gab nicht mehr so eine große Auswahl in meiner Radgröße. Und es musste für mich nicht zwingend eine elektronische Schaltung sein und Preis-Leistung sollte auch stimmen. Insofern habe ich mich für dieses Merida Reacto 5000 ist es, glaube ich, entschieden. Ja, und hoffe mal, dass das auch ein gutes Rad dann ist.
Schauen wir mal.
Sonst hätte ich nämlich auch gerne das Sculptura genommen, muss ich sagen.
Ich weiß gar nicht.
Ein bisschen komfortabler, also hat das ein bisschen längeres Steuerrohr.
Bin mir jetzt gar nicht drüber im Klaren, was das für ein Rahmenmaterial war, ob es Alu ist oder ob es auch ein Carbonrahmen ist, aber es ist auch völlig egal. Es ist völlig egal auf Mallorca für die Kilometer, die wir da fahren. Das muss einigermaßen passen. Das hat in der Vergangenheit bei verschiedensten Verleihstationen eigentlich immer recht gut hingehauen, außer beim allerersten Mal, aber das ist schon über 20 Jahre her. Und wichtig ist, dass vernünftige Reifen drauf sind und die Bremsbeläge funktionieren. Ne? Und dann
genau, wichtig war uns oder mir zumindest, dass wir Scheibenbremsen haben.
Ist, glaube ich, das erste Mal jetzt, dass ich ein Fahrrad mit Scheibenbremsen dann miete.
Ja, aber wann warst du das letzte Mal auf Mallorca? Also ja, doch, du warst 2020. Noch im Corona-Jahr 2020, ich war 2019 zuletzt.
Mhm.
Und ja, ist schon wieder echt lange her, muss man sagen. Ich bin gespannt, was sich so verändert hat. Ich bin auch gespannt, wie das Radfahreraufkommen ist. Man hört ja viel, dass es ziemlich, ziemlich voll geworden sein soll. Dass möglicherweise dann ja auch die Akzeptanz der Bevölkerung vielleicht nicht mehr ganz so gut ist. Hängt natürlich sicherlich auch viel davon ab, wie die Radfahrer sich auf der Insel benehmen. Rücksichtnahme ist sicherlich immer wichtig. Wir sind ja auch nicht in einer großen Gruppe da, sondern nur zu zweit. Insofern fallen wir da hoffentlich dann auch nicht so störend auf.
Ja, der Jens ist auch da.
Der Jens ist auch da, der gibt mir dann Windschatten hinter dir.
Der ist auch ins Radtraining schon wieder eingestiegen jetzt. Der wohnt ja unten in Süddeutschland und der hat den ganzen Winter fleißig Skitouren und Langlauf trainiert. Also der ist ja, außerdem ist er naturfit. Bin gespannt. Schöne Grüße, mein Lieber, an dieser Stelle.
Wichtig ist, dass wir einen Platz auf dem Marktplatz an Petra kriegen, um lecker Kuchen zu essen.
Genau. Und ja, die Situation auf Mallorca, was den Radsportler als Gast, als Urlaubsgast angeht, habe ich jetzt tatsächlich in der letzten Zeit nicht so schöne Schwingungen wahrgenommen in anderen Podcasts oder auch in irgendwelchen Online-Medien. Das hört sich so ein bisschen so danach an, als sei der Einheimische, was Radtouristen angeht, ein bisschen negativ gestimmt. Also das geht so weit, dass man hört, dass die Taxifahrer vom Flughafen die Radkoffer ungern oder widerwillig nur noch mitnehmen oder teilweise sogar Busfahrer, wenn man mit dem Radkoffer an der Bushaltestelle steht, sich weigern das oder verbieten einzusteigen oder so. das hat auch so ein bisschen bei mir dazu beigetragen, neben dem ganzen Verpackungsstress, den ich ja jetzt in Andalusien mit dem Rad gehabt habe, also man muss es ja dann zu Hause erstmal auseinanderbauen, in Koffer verpacken und dann diesen Koffer immer mitschlüren, vor Ort wieder auspacken, zusammenbauen und dann beim Rückflug das gleiche Reverse. Das alles zusammen hat bei mir jetzt dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, okay, wir leihen uns nochmal ein Rad, wobei ich auch sehr gerne mal mit meinem eigenen Rad wieder auf Mallorca rumgefahren wäre. Das haben wir ja früher auch schon gemacht. Ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt, wie die Situation ist. 2020 mit Detlef, das letzte Mal da gewesen. Das Corona-Jahr. Und ich erinnere mich noch, wir waren im Februar da. Und wir waren quasi die Letzten, die von der Insel, die sich frei auf der Insel haben bewegen können. Wir sind dann abgeflogen, wieder nach Hause. Und andere Bekannte, die hier aus der Gegend kommen, sind hingeflogen und die sind dann 2 Tage Rad gefahren und dann wurden sie quasi damals ja im Hotel eingesperrt und es gab eine Ausgangssperre. Und sind dann auch nicht wieder nach Hause gekommen erstmal, weil sich keiner frei bewegen durfte. Also das, da waren wir da und ja, das ist jetzt 5 Jahre her, ne? War ein sehr unbeschwerter Urlaub, weil wir haben das Corona-Thema damals da völlig ausgeblendet, aber als wir dann wieder hier waren, hat es sich halt dramatisch dann auch zugespitzt da unten.
Ja. Hoffen wir mal, dass die Tarifverhandlungen uns dieses Jahr auch verschont bleiben, dass er nicht irgendwie gestreikt wird an den Tagen, wo wir dann da fliegen wollen. Bisher hatten wir da ja immer Glück, aber das Frühjahr ist ja immer auch diese Verhandlungszeit, wo es darum geht, irgendwie in Arbeitskämpfe einzutreten. Und da gab es immer mal Streiktage, wo dann Flieger nicht losgingen oder die Zollkontrollen oder Sicherheitskontrollen nicht erfolgen konnten wegen Streikmaßnahmen. Aber ja, wollen wir nicht hoffen, dass es dieses Jahr soweit ist.
Ja, bislang haben wir Glück. Einmal war es, weil es ist ja immer Februar, März die Tarifverhandlung. Und ja, wir sind ja immer Februar, März, manchmal im April erst runtergeflogen. Aber irgendwie sind wir immer so haarscharf dran vorbei. Und einmal war es sogar, dass der Vulkan auf Island ausgebrochen war und wir quasi dann Sonntags, sage ich schon. Ich weiß nicht mehr, welcher Wochentag es war, aber wir sind dann morgens in Hannover mit dem Frühflieger die Ersten gewesen, die wieder fliegen durften, weil diese Aschewolke weg war. Ich weiß nicht, ob du auch dabei warst.
Ich kann mich an diesen Eiger-Jöffel erinnern oder wie er auch immer hieß, aber ich weiß nicht mehr, ob ich da mitgeflogen bin an dem Jahr.
Ja, das werde ich nicht vergessen, weil wir bis zuletzt gebangt haben, ob der Flieger überhaupt losfliegt. Aber es hat geklappt und zurückgekommen sind wir offensichtlich dann auch wieder. Ja, okay, das steht erstmal bei uns als nächstes jetzt an und dient ja letzten Endes nur der Vorbereitung auf unser gemeinsames, also ich habe ja schon ein Highlight hinter mir, aber das für unser erstes gemeinsames Highlight, was wir zusammen oder aber auch doch nicht zusammen bestreiten wollen, nämlich dann im Mai, beziehungsweise erst geht es ja noch nach Göttingen, ein Vorbereitungsrennen bei der Tour der Energy, das machen wir ja jedes Jahr, die 100 Kilometer. Bist du da schon angemeldet eigentlich?
Na klar.
Da siehst du. Ja, Tobi und Detlef sind ja sonst auch immer dabei gewesen, aber die verweilen zu dem Zeitpunkt auf Mallorca und fahren die 312.
Ja, auch geil.
Weiß ich nicht.
Grundsätzlich geil.
Also das toucht mich im Moment gar nicht so. Weiß ich nicht. Na genau, aber egal. Wir wollen dann Mitte Mai, ne? Die 24 Stunden am Eifsee angehen und darauf ausgerichtet ist ja dann jetzt auch mehr oder weniger so ein bisschen die Planung, insbesondere die Woche auf Mallorca. Ich bin mal gespannt, ob der Jens uns da nicht einen Strich durch die Rechnung macht. Mit seinem forschen Gefahre. Ich würde das so eher auf lang und locker jetzt einstellen.
Ja, die Gefahr besteht, glaube ich.
Ja, ich bin nicht sicher.
Mal gucken.
Ja.
Wir kriegen das schon hin.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ansonsten machen wir oder ein kleines Päuschen beim Kuchenessen und der darf noch schon mal eine Schleife weiterdrehen.
Jetzt nehmen wir ja ein Leihrad und das nehmen wir ja nicht so und nutzen das, wie es da aus dem Stall kommt vom Verleiher, sondern wir nehmen ja zumindest eigene Pedalen mit. Denke ich mir, ne, dass du deine eigenen Pedalen mitnimmst.
Ja, der einfachste Weg, um eine Wattmessung zu kriegen, ist ja nun mal die Wattmesspedalen mitzunehmen.
Genau, und wir haben auch schon einen eigenen Sattel mitgenommen.
Und das werde ich definitiv auch wieder tun.
Genau.
Ne, Radcomputer, Sattel, Pedalen, das denke ich mal ist einfach gemacht. Und ja, das hat sich auch die letzten Male so bewährt und das wird auch wieder mitgenommen.
Thema Wattmessung fahren wir ja auch schon länger mit. Oh, sorry.
Ich mach mal weiter. Genau. Wattmessung, Pedale habe ich schon. Oh, ich kann mich gar nicht erinnern, aber ich habe die Rennradpedale der Firma Asioma Duo, also beidseitige Wattmessung, schon relativ lange. Da waren sie noch nicht sehr lange am Markt. Und das war ein Glücksgriff, ne? Da habe ich, glaube ich, ja, mehr oder weniger unbewusst. Es gab ja durchaus schon ein paar Konkurrenten, aber auch da war Preis-Leistung für mich ausschlaggebend, die zu erwerben. Und ich denke, das war ein Glücksgriff, weil sie sind nie irgendwo zerrissen worden. Also es gibt immer nur Hochachtung für die Qualität, was die da abgeliefert haben und für die Genauigkeit auch. Ja, und insofern war das ein guter Kauf und die sind seit Jahren, ich weiß gar nicht, fünf Jahre habe ich die mindestens, wenn nicht länger. Ja, ich hatte sie schon auf Mallorca mit, also muss ich sie schon seit mindestens 2019 haben. Ja, und seitdem sind sie immer noch am Rad, funktionieren. Es gab mal Probleme bei Feuchtigkeit, dass da die Anzeige unkontrollierte Werte, hohe Werte angezeigt hat. Ein Riss oder so kann ich nicht erkennen. Aber bei Trockenheit sind die Werte valide. Und ja, da ich ja jetzt eh nur noch bei Trockenheit fahre, ist das auch alles gut.
Hattest du die nicht damals bei der Transalp mit dabei, umgebaut auf
SPD? Ja, da gibt es ja so einen kleinen Hack, da muss man sich eine andere Achse besorgen von Xpedo, die baugleich ist mit der Achse der Asiomas. Und dann konnte man gar nicht wahr. Nein, den Pedalkörper einer Xpedo, den kann man auf die Achse der Asiomas schieben und dann hatte ich halt ein SPD-Pedal. Allerdings war diese Xpedo-Plattform sehr hakelig mit meinen Cleats. Hatte ich immer Angst beim Ausklicken, dass ich nicht doch umfalle.
Ja, und war da nicht das Thema mit dieser Feuchtigkeit? War das nicht da, weil nur mit diesem Umbau? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee, das hatte ich auch. Hatte ich da auch mal, aber hatte ich auch mal am Rennrad so, als in der Originalbauform.
Weil ich habe die ja auch, allerdings nur einseitig, also das Rennradpedal. Und hatte ich bislang nie Probleme mit. Das hat immer funktioniert. Ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, die habe ich auch schon manches Jahr jetzt. Ist ja mit einem Akku drin, den man dann aufladen muss mit so einem extra Ladekabel. Aber der hält und hält und hält und hält. Also ist schon cool. Und jetzt bin ich ja umgestiegen beim Mountainbike auch von den Garmin-Pedalen, die ein bisschen schwierig sind zu bewerten, auf die Asiomas SPD, diese MX, habe ich auch beidseitig. Und die werde ich übrigens auch mit nach Mallorca nehmen, weil ich werde mit Mountainbike-Schuhen da trainieren und nicht mit Rennradschuhen, weil das, man kann einfach besser drauf laufen und man klappert dann nicht im Hotel die Stufen hoch und runter. Und wenn man mal einen Kaffee trinkt irgendwo, muss man nicht da im Café mit den Rennradschuhen rumklappern, sondern dann hat man vernünftig, das sind ja auch Race-Schuhe, die sind ja auch mit einer harten Sohle versehen. Da bin ich dann so ein bisschen mehr auf der Komfortseite und werde die mitnehmen.
Das finde ich eine gute Sache. Habe ich aber nicht. Insofern werde ich rumklappern.
Ja, genau. Genau. Rutsch mal schön rum auf diesen komischen Lookplatten da. Genau. Ansonsten hast du auch gar keinen anderen Powermeter, ne? Hast du am Mountainbike?
Ich habe diverse. Ich habe am Mountainbike, am Fully habe ich einen Kurbelarm, einseitig. Und am Hardtail, wo eine XT-Kurbel drauf ist, habe ich sogar auf dem Kurbelkreuz auch einen Stages-Powermeter. Das habe ich mir mal auch Gebrauch gekauft. Also die Kurbelarme, die ich habe, sind Gebrauch gekauft. Und dann habe ich fürs Rennrad auch noch einen Kurbelarm, den man zusätzlich zu den Pedalen betreiben könnte. Aber da reichen mir dann auch die Pedalen.
Du hast fürs Rennrad noch obwohl du ein pedalbasiertes System hast, hast du parallel noch ein kurbelbasiertes System. Gleichzeitig?
Ja, als die Asomas wegen Nässe mal diese komischen Werte angezeigt haben, habe ich mir den mal so als Rückhalt gekauft.
Ja, alles klar.
Aber wie gesagt, bei Trockenheit ist alles funktioniert alles. Und Rennradfahren bei Nässe macht eh keinen Spaß.
Nee, macht man ja auch nicht. Außer jetzt bei Tirreno Adriatico und bei Paris-Nizza, glaube ich. Das war ja ganz dramatisch. Hast du das mitgekriegt?
Nein.
Ja, das sind doch gerade die Etappenfahrten, die da die Profis fahren. Da es hat so gegallert, dass Ich habe es nur am Rande verfolgt, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber die haben dann angehalten und haben die Weiterfahrt, glaube ich, verweigert und Begleitfahrzeuge sind ineinander gekracht irgendwie und Polizeimotorräder am Graben gelandet, weil es einfach so geregnet hat.
Nee, soweit habe ich das noch nicht verfolgen können. Mein letzter Stand war, dass der Pogacar bei Strade Bianche gestürzt war. Und dann
Strade Bianche. Das hat mit der Fahrradmarke nichts zu tun.
Genau. Und dann auf Pitcott wieder aufgefahren ist, der ja auch gewartet hat. Und dann hat Pogacar das Ding dann noch abgeschossen.
Ja, ich habe es live gesehen.
Das ist gerade das Letzte, was ich aktuell am Profisport verfolgt hatte.
Hast du den Sturz gesehen?
Von Pogacar, ja. Den habe ich gesehen.
Junge.
War ein bisschen wund, ne?
Ja. Also das war schon krass, muss man wirklich sagen. Aber beides faire Sportsmänner. Pogacar hat vorher, die waren ja schon vorher längere Zeit als Dreierführungsgruppe raus, war ja noch ein Dritter dabei von Ineos. Und dann gab es irgendwie an der Straße, war Verpflegung angesagt, weil keine Autos die erreicht haben, wie auch immer. Und dann standen die Helfer an der Straße und dann hat der Pogacar dem Pitcock eine von seinen Trinkflaschen gegeben und der hat die auch angenommen und hat dann daraus getrunken. Fand ich ziemlich cool. Und im Umkehrschluss nach dem Sturz hatte ja Pitcock dann auch fairerweise auf Pogacar gewartet, dass der wieder aufschließen konnte. Sportsman-like, ziemlich cool fand ich das. Muss man wirklich sagen. Alle beide.
Das stimmt.
Aber der Antritt von ihm, der war natürlich dann sowas von unwiderstehlich. Also der ist ja dann an diesem Gravel-Abschnitt angetreten. Leicht bergauf ging das da ja. Und du konntest sehen, der hat alles reingeschmissen, was er hatte, der Pogacar. Und Pitcock ist dran geblieben. Und dann hat er aber irgendwoher noch mal eine zweite Stufe gezündet. Und dann ist der dem einfach weggefahren. Das ist unglaublich gewesen. Also ich habe das gesehen, das kann doch nicht wahr sein. Du konntest anhand der Körpersprache und wie der sich das Rückgrat sich verwunden hat unter der Kraft der Beine, die auf diese Kurbeln einstampften. Ne? Der ganze Körper, der hat halt das Rad zertreten und der Pitcock fährt halt einfach mit und dann schiebt der nochmal ein Brikett nach.
Das war das Bicarbonat, was dann gezündet hat.
Unfassbare Szene. Meinst du? Ich weiß nicht. Hast du es schon mal probiert?
Nee, also ja, ich habe das schon mal mit Natron gebacken. Aber es ist schon ein paar Jahre her. Aber das Thema müssen wir jetzt nicht aufmachen, glaube ich.
Habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht weiter mit beschäftigt, mit Bicarbonat. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist nicht gut für den Magen. Abgesehen davon sind wir Hobbys. Wir brauchen sowas nicht.
Und wir fahren mehr Fahrrad und haben längere Belastung als so 3 bis 10 Minuten. Aber gut, man kann das natürlich trotzdem gezielt einsetzen.
Aber du säufst ja auch Rote-Bete-Saft.
Ja, aber nur vor Wettkämpfen, damit ich dann besser bin.
Ja, aber das macht doch das Gleiche, oder nicht? Das irgendwie puffert dann, dass irgendwelche Säure wird abgepuffert. Keine Ahnung.
Ja, mag sein. Wenn man beides nimmt, ist man dann noch besser. Ich weiß es nicht.
Ja, und Kreatin noch dazu. Dann hast du die ersten 10 Sekunden nochmal richtig, nicht richtig einen Pfund drauf. Und ja. Gerade bei Älteren ab 50 soll Kreatin ja der regelmäßige Konsum oder die Supplementierung von Kreatin soll ganz toll sein. Ich weiß es nicht.
Man wird ja auch schwerer. Ich war heute bei Rossmann und stand vor einer Dose Kreatin, habe sie sogar in die Hand genommen und das mal durchgelesen. Und ich habe sie aber trotzdem nicht gekauft.
Ja.
Also Kreatin ist noch nicht in meinen Körper gewandert. Zumindest nicht in Form eines Produktes, was man so als Pulver kaufen kann.
Also früher, als ich noch Kraftsport betrieben habe, da habe ich das tatsächlich genommen und das wirkt ja auch. Es ist ja eins der Supplemente, die wirklich auch nachweislich eine Wirkung haben, auch lange. Und man ist dann auch stärker und hat ja mehr Wumms. Aber man ist auch schwerer, weil man halt auch so 2 Liter, 3 Liter Wasser zieht, die sich dann ja wieder auf der Waage, die sich im Körper anreichern und dann hast du natürlich auch das Gewicht mehr, was du beim Radsport im Ausdauerbereich dann ja auch wieder mitschleppst. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist. Aber da werden wir ja vielleicht demnächst mal von unserem Supplementenlieferanten einen genaueren Einblick kriegen. Mal schauen. Ja,
das wäre spannend.
Mal schauen, was die dazu zu sagen haben. Ja, genau. Was haben wir denn noch auf dem Zettel hier? Hier, es ist Frühjahr, ne? Was ist im Frühjahr? Was passiert im Frühjahr immer? Die Discounter.
Kommt der Osterhase.
Der Osterhase kommt auch bald, aber die Discounter wollen das vermeintlich gute Wetter und die Stimmung der Menschheit nutzen, um sich zu bereichern und sie bieten Fahrradprodukte an. Aldi und Lidl haben gerade wieder ihre Produkte rausgehauen für den geneigten Radsportfreund. So, was haben wir davon zu halten?
Ich habe die Werbung und die Prospektlage nicht verfolgt, Aber es wird sich wahrscheinlich nicht groß unterscheiden zu den restlichen Jahren, dass du so relativ billige Fahrradpumpen, Klingel, Griffe, Sättel und natürlich auch Fahrradbekleidung von, wie heißt es bei Lidl, Krivit ja, oder so ähnlich bekommst.
Premium-Sportmarke.
Bei Aldi weiß ich es nicht. Ja gut, bei Lidl ist natürlich auch jetzt so ein Profi-Fahrradteam mit drin, beziehungsweise die sponsern ja eins.
Richtig.
Insofern vielleicht ist die Qualität der Ware jetzt gestiegen. Das wäre natürlich interessant zu hören. Hast du dich da näher informiert?
Nee, aber man verfolgt das ja schon über viele, viele Jahre und man war ja früher vielleicht auch mal so doof und hat mal so ein Fahrradtrikot von Aldi oder Lidl gekauft. Das Schlimmste, was man überhaupt kaufen kann, das sind ganz schreckliche Sachen. Also das, gut, jetzt ist
Lidl. Nein, das stimmt nicht.
Lidl Trek jetzt. Weiß ich nicht, ob die da eine Kollektion vom Profiteam auch haben. Keine Ahnung, das habe ich noch nicht gesehen.
Das schlimmste Fahrradtrikot, was ich gekauft habe, war bei AliExpress von irgend so einem Fake-Raffer, aber ist schon fast 10 Jahre her, glaube ich. Das war richtig, richtig schlecht.
Echt? Du hast schon mal so einen Fake-Raffer bei Ali gekauft? Weil die sehen ja auf dem Bildschirm gar nicht so schlecht aus. Ich habe schon mal überlegt, ob ich mir so eins
deswegen mal habe ich sie auch gekauft.
Okay.
Aber das ging gar nicht. Das war erstmal unterirdisch klein und der Stoff war, wo du denkst, nee, das ist ja, weiß ich nicht, Angelschnur oder so. Also, das war richtig blöd.
Ja, siehst du, und da habe ich zu berichten in dem Zusammenhang. Und das ist jetzt auch erst wieder ein Produkt, was viel, viel genutzt worden ist. Und zwar habe ich mal vor Jahren bei AliExpress von Mavic so eine Regenjacke gekauft, so eine durchsichtige, so eine ganz dünne. Die hat echt auch nur ein paar Cent gekostet. Und das ist meine Überlebensjacke inzwischen, weil du warst dabei, du bist Zeuge. Die Transalp 22 muss es gewesen sein, oben auf dem Kronplatz. Da habe ich die angezogen, weil ich sie dabei hatte. Erinnerst du dich?
Und bist nicht vom Blitz getroffen worden.
Ich bin nicht vom Blitz getroffen worden. Ich bin trotz kaputter Bremse heile den Berg wieder runtergekommen. Und ich bin nicht erfroren, obwohl es wirklich sehr, sehr kalt war.
Ja, es lag nur an der Jacke.
Genau, und seitdem habe ich, das ist so ein billiges Produkt, ne? Die habe ich immer eigentlich dabei, weil ich mir sage, okay, die nimmst du mit, weil wenn mit der irgendwas passiert, ärgerst du dich nicht. Dann schmeißt du sie weg oder sie kriegt einen Riss oder irgendwas. Ja, scheiße, die ist wie neu. Und jetzt hatte ich die nämlich in Andalusien mit dabei. Oh, ich habe sie selber nicht gebraucht, aber Mr. Wade, mein Kompagnon, hatte komplett seine Kollektion an Regen- und Jackensachen vergessen. Der hat die jeden Tag hat er die getragen auf jeder Etappe. Nicht durchgehend, aber die ist da wieder zum Einsatz gekommen. Voll cool.
Ja, ist doch perfekt. Und da freut man sich dann doch, wenn man mal so ein Schnäppchen gemacht hat.
Genau, das ist die Überlebensjacke. Reißverschluss funktioniert, die ist durch, so ein bisschen durchsichtig, die knistert auch so, aber die lässt sich halt ganz klein zusammenpacken und sie ist, also ich glaube, sie ist wasserdicht. Ich meine, das ist irgendwann egal, weil sie atmet.
Ach so, du trinkst sie nicht, wenn es regnet, ja.
Nee, sie atmet ja nicht, also irgendwann müssen wir ja oder vielleicht atmet sie auch, keine Ahnung. Jedenfalls ist man irgendwann nass, aber man friert nicht so, also das ist schon cool. Also da habe ich Glück gehabt. Ja, aber diese Raffa-Dinger, hast du mir noch nie erzählt, cool.
Ja, da habe ich mich nicht getraut. Aber jetzt ist so lange her, jetzt kann man das erzählen.
Ja, hört ja auch keiner zu hier. Nee, aber lass uns nochmal einmal, guck mal hier, zu Lidl zurück. Ich habe mir irgendwann mal vor 2, 3, 4 Jahren diesen Lidl-Fahrradständer, diesen Workstand für 25 Euro oder so hat der gekostet, gekauft. Und ich habe auch schon ein paar andere namhafte Workstands. Einen an der Wand gedübelt und dann habe ich noch 2, die man so zusammenklappen, aufstellen kann. Aber dieser Lidl, der ist gar nicht schlecht für den Preis. Ast rein. Also eine Empfehlung hier an dieser Stelle. Aktuell wieder im Online-Shop erhältlich, ich glaube für 24,99, ist nutzbar. Ist kein Profi-Werkzeug, aber der ist standfest und der klemmt das Rad ganz gut und der hat auch so eine kleine Ablage, wo man Werkzeug reinlegen kann. Finde ich ziemlich cool. Also ansonsten ist das echt Schrott alles.
Ich muss mir das mal gleich mal parallel hier aufrufen. Was denn der Lidl so hergibt aktuell an Fahrradwerbung?
Den gleichen Fahrradworkständer gibt es bei Aldi. Da kostet der 75 Euro. Ist genau der gleiche, hat nur eine andere Farbe. Voll krass.
Aha. Und was war der Preis bei Lidl?
24,99.
Nee, das kann doch nicht der gleiche sein.
Krivit Fahrradständer. Hier, doch. Trägt E-Bikes bis zu 30 Kilo, kostet 24,90 €.
So, ab Montag, 10.3. Startklar für deine Fahrradtour. Das meinst du, ne?
Mhm. Genau.
Na, gucken wir doch mal. Also Fahrräder haben die auch.
Ja, haben die.
Mensch, hässliche Fahrradhelme, die wollen wir nicht haben.
Naja gut, das Attribut hässlich, was aktuelle Fahrradhelmmode angeht, auch vor allen Dingen im Profibereich, ist Geschmackssache, ne?
Ja, also da gibt es ja Filme, die sind aus den 80ern oder sogar 70er. Die haben auch schon solche Helme gehabt. Allerdings haben die im Weltraum stattgefunden.
Ja, genau. Genau.
Die haben Spaceballs hieß das, glaube ich.
Ja, das war Lord Helmchen, genau. Lord Helmchen hat den Zeitfahrhelm, den die Profis heute nutzen, ja, schon in den 80ern gehabt.
Genau.
Genau so ein Ding ist das. Genau.
So, Spaceballs. Ich bin jetzt bei diesem Fahrradständer hier. Der hat ja so 4 Füße. Das ist natürlich nicht ganz so optimal.
Doch, ne? Das ist optimal.
Ja, dann stolperst du da doch rüber. Aber hier dieses Fahrradreinigungsset, 7,99 € mit diversesten Bürsten und so einem Handlappen, das ist, finde ich, interessant.
Ja, das könnte was sein, das stimmt. Aber so Werkzeug oder hier, keine Ahnung. Ach, ich weiß nicht, ich habe mal so ein Lampenset bei Aldi gekauft, das war für 13 €, so eine Frontleuchte, akkubetrieben mit 4 Leuchtmodi und dann so ein LED-Rücklicht mit Bremslichtfunktion habe ich noch. Also das ist auch gar nicht schlecht. Das werde ich auch zum 24-Stunden-Rennen mitnehmen, weil der Akku hält relativ lange und so als Notbeleuchtung, so als redundantes System, finde ich das gar nicht schlecht.
Und das leuchtet auch was aus?
Ja, auf dem Trail kannst du damit nicht fahren, ne? Aber so ganz schlecht ist es nicht. Wenn du 2 davon machst, hast du richtig Licht vorne am Lenker. Ist nicht alles schlecht da, ne? Aber wer halbwegs...
Die haben sogar eine Akku-Druckluftpumpe fürs Fahrrad. Hm. Sieht genauso aus wie diese Bosch-Pumpe. Da werde ich mich noch mal einlesen
nachher. Steuere deine Impulskontrolle, mein Lieber.
Ja.
So, gut.
Das werde ich tun.
Gut. Was haben wir denn jetzt hier?
Genau, Stunde haben wir, ne?
War jetzt natürlich wenig befindlichkeitsorientiert. Wir haben uns eigentlich ja die ganze Zeit nur über Produkte unterhalten hier, ne? Naja, muss auch mal sein. Seht uns nach, liebe Zuhörer.
Okay, dann noch kurz eine Befindlichkeit.
Ja.
Hast du dir vor dem Andalusia Bike Race schon die Beine rasiert?
Da war definitiv mein kleiner Bruder. Das habe ich extra. Ich hatte überlegt, ob ich es erst mache, wenn wir da sind, weil ich ja wenig Zeit habe hier. Aber dann habe ich mir die Zeit genommen und das war auch gut so, weil da hatte ich nämlich keinen Bock. Also schön blank sind wir da mit rasierten Waden, sind wir da am Start gewesen.
Jawohl.
Und war auch gut so, weil im Prolog, also im Warm-up, wo wir uns alle so getroffen haben, bevor es dann die erste Etappe losging, einen Tag vorher, wir waren ja ein bisschen früher da, haben wir natürlich das Terrain erstmal betrachtet da und schravolla habe ich mich sowas von auf die Fresse gehauen, wie ich schon seit Jahren nicht mehr auf die Fresse gefallen bin. Ich habe gedacht, okay, jetzt kannst du einpacken, kannst gleich wieder nach Hause fliegen, weil es muss irgendwas kaputt gegangen sein, entweder an mir oder am Fahrrad, aber ich habe Glück gehabt. Also so derbe über den Lenker bin ich selten gegangen. Das war einfach, ja, da war ich noch nicht so richtig online, als das passiert ist. Aber Bremshebel war ein bisschen schief und Ellenbogen war abgeschürft, hat ein bisschen wehgetan, merke ich auch jetzt noch, aber hat dann zum Glück die nächsten Tage nichts mehr, war nicht mehr behindernd. Aber das hat gesessen, das kann ich dir sagen. Schön im Trail bergab, an so einem abgesägten Baum, der so im Hang hing, so halb in den Trail rein und ich habe den, der war so, naja, so armdick ungefähr und ich habe den nicht gesehen. Der hat mich volle Pulle auf dem Uhrenglas am linken Arm, das Uhrenglas hat jetzt auch einen Pixelfehler, hat mich da voll getroffen und dann ist der so über den Unterarm geratscht, so 10 Zentimeter und ja, dann bin ich stumpf über den Lenker gegangen. Also so richtig außer kalten Hose, rabolla. Und das Witzige war ja, der Reini, der lag da schon. Dem ist das nämlich auch passiert.
Hast du gekuschelt?
Ja, genau. Der ist noch ein bisschen weiter geflogen als ich. Ich bin hinter ihm gelandet.
Ja, das ist Attentat.
Ja, ja.
Das ist eine Sabotage.
Ja, ja, also das war nicht unbedingt der beste Auftakt für so einen Urlaub. Ich meine, ich war ja noch nie auf dem Festland in Spanien und ich bin auch noch nie in Spanien ein Etappenrennen gefahren. Und mit Flugreise und so weiter ist das ja auch immer noch mal anders als beispielsweise eine Transalp Oder hier so in Österreich, wo man mit dem Auto hinfährt, man hat weniger Klamotten dabei, aber der Aufwand, der Stress ist schon größer. Also ich brauche dann tatsächlich einen Tag dazwischen, um mich zu akklimatisieren. Und da war ich definitiv noch nicht akklimatisiert. Und das hat aber auch nicht dazu beigetragen, dass ich mich beruhigt habe innerlich, ne? Weil dann, wir sind dann ja noch eine Stunde so rumgegurkt. Das war purer Stress für mich, ne? Also das hat, ja. Ich brauchte dann noch einen Tag und nach der ersten Etappe, da wurde es dann besser. Da war ich dann eingelevelt. Also es war echt cool. War eine schöne Veranstaltung, muss man
wirklich sagen. Ja, der Podcast war auch gut. Konnte man gut Eindrücke gewinnen.
Ja, okay. Liebe Zuhörer, wir verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Zwei-Brüder-Podcast und freuen uns, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und falls ihr Tipps für uns habt, uns etwas über meinetwegen Bicarbonat erzählen könnt oder falls ihr auch Erfahrungen mit Lidl, Aldi, Fahrradprodukten habt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir freuen uns. Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen Tipp, den wir noch nicht kennen. Und dann hören wir uns demnächst, wahrscheinlich nach unserem Mallorca-Event.
Vielleicht nehmen wir ja was auf Mallorca auf.
Alter, jetzt hast du was gesagt. Danke dir, Axel. Danke, liebe Zuhörer. Bis bald. Macht's gut.
Reinhauen. Tschö.
Tschö. Alter, was aufnehmen auf Mallorca?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.